Hallo und einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und hat uns dort am Kreuz in der Kraft seiner Auferstehung ein neues Leben in der Freiheit von Schuld ermöglicht. Soweit die theologische Theorie. Aber was hat sich eigentlich wirklich verändert durch Ostern? Die meisten von uns haben ja schon sehr viele Karfreitage und Ostersonntage hinter sich gebracht. Und wir feiern solche Dinge ja auch immer recht emotional mit Kreuzmeditationen, Nägelperformances, Osternächten und Eiersuchen. Und das ist auch gut so. Aber was bedeuten Kreuz und Auferstehung eigentlich praktisch in unserem Alltag? Da geht es uns im Grunde genommen nicht anders als den Jüngern damals, die Karfreitag und Ostern zum allerersten Mal erlebten. Und es ist so wie bei jedem hochemotionalen Ereignis, das wir durchleben, erleiden müssen oder erleben, nach hochemotionalen Ereignissen, positiven wie auch negativen, da muss man sich erst einmal wieder sammeln und sich neu orientieren. Und das heißt, nach jedem Ostern muss man eigentlich immer wieder neu herausfinden, was das Kreuz eigentlich in unserem Leben bewirkt. Denn sonst bleibt es einfach nur graue Theorie. Ich war als Jugendlicher, ich glaube, ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt, da war ich mal auf einer Freizeit und da hat ein sehr gebildeter Evangelist gesprochen und der ließ uns immer so goldene Merksätze mitschreiben. Ne? Und dann saß ich eines Morgens nach der Freizeit in meinem Zimmer vor meinem Heft mit all den goldenen Merksätzen und ich suchte die Begegnung mit Gott. Und dann las ich da in meinem Buch den goldenen Merksatz, das Kreuz steht mitten in deinem Leben. Und ich war beeindruckt. Aber dann habe ich mich gefragt, aber was um alles in der Welt macht es denn da eigentlich mitten in meinem Leben, das Kreuz? Und um das herauszufinden, weil wir immer wieder neu vor dieser Frage stehen, haben wir uns ja auch als Gemeinde eben auf den Weg zur Auferstehung gemacht, um das miteinander wieder mal ein bisschen mehr auszuloten. Und da sind wir bisher die folgenden Schritte gegangen. Ich rekapituliere das nochmal. Erstens, der Weg zur Auferstehung ist ein Weg der Dekonstruktion orthodoxer überkommene Überzeugungen. Das heißt, die Liebe des christlichen Gottes durchbricht mit ihrem Wesen jeden Leistungsgedanken. Stichwort war da 99 stehen lassen, um das eine Verlorene zu suchen. Zweitens, der Weg zur Auferstehung kann in alle Richtungen führen, weil Gottes Liebe einen aufsuchenden Aspekt hat. Das Beispiel waren die sogenannten Emmaus-Jünger, Herr und Frau Kleopas, die der Auferstandene in eine Richtung begleitet, die er selber für falsch hält. Drittens haben wir gesehen, auf dem Weg zur Auferstehung darf man keine Angst vor der Hölle haben, die letztlich ein Konzept der Barmherzigkeit Gottes ist. Die Liebe Gottes bestraft nicht, sondern liebt bis zur letzten Konsequenz, was unter dem Strich bedeutet, dass Gott mich mit dem zweiten Tod auch endgültig gehen lässt nach dem ersten körperlichen Tod. Viertens, auf dem Weg zur Auferstehung kommen wir am Kreuz nicht vorbei, an dem sich die konsequente und bedingungslose Liebe Gottes zeigt. Dort am Kreuz lässt Gott alle Welt sehen, dass ihn die Trennung von uns wirklich schmerzt. Und dass er bereit ist, alles zu tun, um die Trennung zwischen uns zu überwinden. Und diesen Triumph des Kreuzes gilt es zu prophezeien, das heißt zu offenbaren, um Gottes Erkenntnis freizusetzen. Und fünftens haben wir beim letzten Mal gesehen, dass wir auf dem Weg zur Auferstehung Gott nicht einfach angenagelt hängen lassen dürfen. Dekonstruktion ist eine geistliche Methode der demütigen Annäherung an den allmächtigen und übernatürlichen Gott. Es geht darum, sich Gott auszuliefern und alle bruchstückhaften Erkenntnisse, die man über Gott hat, loszulassen, vor Gott auszubreiten. Weil Jesus sich auf die Liebe zu uns hat festnageln lassen, dürfen wir ihn im Gegenzug aber nicht auf unsere Vorstellungen von ihm festnageln. Er ist und bleibt der ganz andere und überrascht uns immer wieder. Aber egal, wie sehr Jesus dabei herausfordert oder provoziert, die Liebe zu den Menschen ist immer Ursprung und Ziel seines Handelns. In seiner Liebe hebt Gott alles auf, was wir vor ihm niedergelegt haben, unsere Erkenntnispuzzleteile und uns selbst, und setzt dann alles zu dem Bild zusammen, das er mir persönlich und dann durch mich meiner konkreten Umwelt zu diesem bestimmten Zeitpunkt offenbaren will. Gott lässt uns nicht hängen. So, und die heutige Etappe des Weges, die sechste Etappe, heißt eben, wie vorhin schon gesagt, auf dem Weg zur Auferstehung gehen wir immer wieder neu einen Weg von der Entfremdung hin zur Identität. Die Liebe Gottes am Kreuz durchdringt das gesamte Leben eines Christen und es ist das ganze Geheimnis jeglicher Lehre und Predigt. Und ich will euch heute in vier Schritten einen Aspekt von dem aufzeigen, was das Kreuz mitten in unserem Leben anrichtet. Und diese vier Schritte, die ich mit euch heute gehen will, beschreiben eben diesen Weg von der Entfremdung hin zur Identität. Und der erste Schritt ist die Konfrontation mit der Wahrheit. Es ist die Konfrontation mit der Wahrheit unseres Lebens, unseres Alltags. Es ist die Konfrontation mit der Wahrheit der Bibelstelle Jesaja 53, Vers 6. Wir alle waren wie die Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Nun, Schuld sind all die Dinge, die wir entweder abweichen von Gottes Leitfaden zum Leben getan haben, aber auch all die guten Dinge, die wir unterlassen haben, anstatt sie zu tun. Und diese Schuld, dieses Handeln bewirkt oder Unterlassen, bewirkt eine Trennung von Gott. Wir entfernen uns von ihm. Und all unsere Bemühungen in unserem Leben, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freiheit, ein bisschen Glück für uns zu erhaschen, all diese Bemühungen, wenn wir sie ohne Gott tun, sehen von einer höheren Warte aus betrachtet eben wie das Herumirren einer versprengten Schafherde aus. Durch die Trennung von unserem Ursprung, durch die Trennung von Gott, bewirkt die Schuld in uns eine Desorientierung und eine Entfremdung. Entfremdung bezeichnet ja den Eindruck eines Menschen, dass gewisse Lebensumstände unverständlich geworden sind und keine Beziehung mehr zur eigenen Person haben. Ich kann das in meiner Arbeit mit Jugendlichen nun praktisch täglich hautnah miterleben, wie so etwas aussieht, denn gerade in der Jugendzeit ist ja die Suche nach sich selbst, nach der eigenen Identität ein Hauptbestandteil des Lebens. Aber was soll ich euch sagen, ihr lieben Jugendlichen, die ihr zuschaut, das wird mit dem Alter nur scheinbar besser. Es ist uns nämlich allen in jeder Generation verloren gegangen, wer wir eigentlich sind. Und was wir uns mühsam aufgebaut haben, was wir zu sein meinen, das kann ganz leicht durch einen Schicksalsschlag zerstört werden oder durch den Tod zu Ende kommen, wie wir es ja jetzt im letzten Jahr leidvoll erleben mussten. Das Lexikon bezeichnet mit dem Wort Entfremdung sogar auch einen krankhaften Zustand, die Depersonalisation, einen Zustand der Entrücktheit, der bei gewissen seelischen Krankheiten auftritt, zum Beispiel bei beginnender Schizophrenie. Unvergleichlich treffend und viel einfacher hat das Jim Morrison von den Doors in dem Song Riders on the Storm ausgedrückt mit der Textzeile "Into this world we're thrown like a dog without a bone." Wir sind in diese Welt hineingeworfen worden wie ein Hund ohne Knochen. Nachdem Adam und Eva die Sünde, die Trennung in die Welt gebracht haben, das Getrenntsein von Gott von Anfang an und damit dieses Hund ohne Knochengefühl, seitdem wird jeder Mensch mit diesen drei brennenden Fragen in seinem Inneren geboren, die es zu lösen gilt. Wo komme ich her? Wozu bin ich hier? Wo gehe ich hin? Das ist in allen Kulturen und zu allen Zeiten so gewesen, und alle Religionen und Philosophien versuchen, eine lebbare Antwort, eine sinnvolle Antwort auf diese Fragen zu geben, weil wir unsere Identität suchen. Die Menschheit läuft über diese Erde wie ein vom Regen durchnässter Hund auf der Suche nach seinem Knochen. Und weil das gar nicht lustig ist, diese Situation, muss man vorsichtig sein, dass der Hund einen nicht beißt, wenn man ihm begegnet. Der Prophet Jesaja verwendet ja nur ein etwas sanfteres Bild, wenn er über den Menschen das Urteil abgibt: Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber in der Konsequenz bleiben die beiden Bilder sich doch gleich. Ein Mensch versucht, sich durchs Leben zu schlagen, er versucht, seinen Lebensweg zu finden und ihn mehr oder weniger konsequent zu gehen. Aber wenn man dabei nie wirklich das Gefühl hat, dass es auf all unseren Wegen einen über alle Zweifel erhabenen, vertrauenswürdigen Hirten gibt, dem wir uns anvertrauen können, bei dem wir uns einfach mal fallen lassen können, so wie wir das in dem ersten Lied heute gehört haben, dann fällt es einem ganz schön schwer, immer auf Kurs zu bleiben, den Kurs zu halten. So. Und jetzt kommt der Prophet Jesaja mit all seinen Bibelkollegen daher und fordert uns mit seiner Beurteilung der Lage heraus: Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Und bei allen Irrungen hat jeder Lebensweg eines Menschen, so unterschiedlich sie im Einzelnen auch sind, ja letztendlich doch nur zwei Richtungsmöglichkeiten. Unsere Lebenswege führen entweder auf Gott zu oder von Gott weg. So, das mag dem einen oder anderen vielleicht nicht schmecken, aber es ist eben doch die Wahrheit. Und selbst wenn jemand im Gespräch darauf besteht, dass es im Grunde genommen im Leben doch darum geht, identisch zu sein, authentisch zu sein, mit sich selbst im Reinen zu sein, dass man versucht, ein guter Mensch zu sein und dergleichen mehr, und dass es gar nicht irgendwie um auf Gott zu und von Gott weg geht, dann bleibt es doch dabei: Alles, was ein Mensch tut, führt ihn entweder zu sich selbst oder entfremdet ihn sich selbst. Und wenn wir die Bibel einigermaßen ernst nehmen wollen und davon ausgehen, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, dann können wir eben nur wir selbst sein, wenn wir so sind wie Gott. Jede Selbstverwirklichung kann nur zum Ziel kommen, wenn sie uns in das Ebenbild Gottes verwandelt. Und das ist der erste Schritt von der Entfremdung zur Identität. Die erste praktische Auswirkung des Kreuzes in unserem alltäglichen Leben, dass Jesus diese Entfremdung, diese Gottesferne, diese Ungewissheit über sich selbst, dass Jesus die am Kreuz auf sich genommen hat. Gott ließ ihn treffen, unser aller Schuld, er lud sie ihm auf. Jesus, der Gottessohn, hängt am Kreuz und ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Augenblick hat der dreieinige Gott praktisch die ganze Entfremdung, die durch die Sünde in die Welt gekommen ist, in sich selbst hineingesogen. Er hat sich also sozusagen sich selbst entfremdet und den ganzen Schmerz, der damit verbunden ist, körperlich ertragen, körperlich getragen. Und indem er das gemacht hat, hat er dem universellen Gesetz des Lebens, das er selbst geschaffen hat, Genüge getan und die Möglichkeit geschaffen, dass die Entfremdung von Anfang an aufgelöst werden kann. Das heißt ganz konkret: In dem Augenblick, in dem wir Jesus am Kreuz anschauen und sehen, wie er schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und uns ihm in unserer eigenen Verlassenheit anvertrauen, bekommen wir einen Überblick über unser Leben, einen Durchblick in unserem Umherirren und können sehen, wo wir hergekommen sind. Und unser Leben vereint sich wieder mit dem Vater im Himmel. Das ist der grundlegende der vier Schritte. Und deswegen haben wir damit jetzt auch innerhalb der Predigt die meiste Zeit verbracht. Aber obwohl er grundlegend ist, ist es notwendig, diesen Schritt durchaus des Öfteren zu gehen. Der zweite Schritt beginnt mit 1. Petrus 2, Vers 24. Hier ist wieder die Rede von Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir von den Sünden befreit der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Der zweite Schritt ist die Reparatur unseres inneren Kompasses, ist eine Ausrichtung unseres Lebens auf ein Ziel, der Ausweg aus dem Umherirren der Schafe. Gott lässt es natürlich nicht dabei bewenden, dass er die Möglichkeit geschaffen hat, dass die Entfremdung von Anfang an aufgelöst werden kann. Jesu Wunden am Kreuz haben uns durch das Prinzip der Stellvertretung auch tatsächlich geheilt. Denn Stellvertretung erfordert die Befreiung dessen, an dessen Statt der Tod erduldet wird. Sonst ist sie hinfällig, die Stellvertretung. Und durch diese Heilung können wir sehen, dass wir von Gott hergekommen sind und nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und durch diese Heilung beantwortet uns das Kreuz auch die zweite Frage, nämlich wozu wir hier auf der Erde da sind. Was ist der Sinn unserer Existenz? Wir sollen der Gerechtigkeit leben. Und das heißt, wir sollen uns in das Bild Jesu verwandeln lassen. Denn Jesus ist Gottes Gerechtigkeit. Jesus ist der, der sie ausgelebt hat und der darin über jeden Zweifel erhaben ist. Ich meine, seit 2000 Jahren überprüfen die Menschen Jesus mit den kritischsten Methoden. Und das ist gut so. Das solltest du auch tun. Durchleuchte Jesus absolut kritisch. Denn du wirst das Ergebnis finden, dass du nicht den Schatten eines Zweifels an Jesus findest. Niemand hat das, weder Pontius Pilatus noch sonst irgendjemand. An seinen Jüngern sind sehr wohl Zweifel und Schatten zu finden, aber nicht an Jesus. Und diesem Jesus, dem sollen wir nachfolgen. Wir sollen Jesus imitieren. Wir sollen dieselben Werke tun wie Jesus. Und noch größere sogar. Das hat Jesus ja tatsächlich gesagt. Eine Herausforderung für unser gesamtes Leben. Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und das ist mehr als ein sogenanntes abendfüllendes Programm. Damit größere Werke zu tun als Jesus, da kann man schon ein ganzes Leben ausfüllen. Da wird es einem auch nie bei langweilig. Wenn also unser innerer Kompass wieder repariert ist, dann zeigt er immer auf den gestorbenen und auferstandenen Jesus, damit wir die Richtung unseres Lebens nicht verlieren. Unser Leben bekommt eine neue Ausrichtung durch das Kreuz. Unsere Handlungen bekommen neue Maßstäbe und unser ganzes Verhalten hängt sozusagen an dem Gekreuzigten. Und deswegen kann Paulus dann eben auch sagen, alles. Er gibt uns keine Liste mit Do's und Don'ts, sondern er sagt einfach, alles, was nicht aus dieser vertrauensvollen Beziehung zu dem Gekreuzigten kommt, ist Sünde, führt in die Trennung, führt in die falsche Richtung, führt von Gott weg. Der dritte Schritt konfrontiert uns nun noch einmal damit, dass wir immer noch auf dem Weg sind und dass wir noch nicht angekommen sind. Römer 6, Vers 17, Gott sei Dank, früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen dem Bild der Lehre, dem ihr anvertraut worden seid. Hier ist von einem Prozess die Rede. Früher waren wir Sklaven, sagt die Bibel. Durch die Entfremdung von Gott konnten wir gar nicht anders, als in die Irre zu gehen. Das Kreuz hat uns davon frei gemacht. Aber dass wir jetzt frei sind, heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie in einem neutralen Raum existieren und da herumstauen, stehen und von da aus alle Möglichkeiten offen stünden. Wir sind jetzt frei, um Jesus gehorsam zu sein. Man ist immer nur frei von einer Sache, um eine andere Sache zu tun. Wer nichts mehr tut, der ist tot. Wir müssen immer aktiv sein und etwas tun. Das Leben ist so. die Vorstellung von einem neutralen Raum der Freiheit, in dem man sich erstmal so alles in aller Ruhe anschaut und sich dann für unterschiedliche Dinge entscheiden kann, der ist ein philosophisches Ammenmärchen. Martin Luther hat mal gesagt, der Mensch sei wie ein Pferd, er würde entweder von Gott oder vom Teufel geritten. Und wenn wir uns, nachdem wir zur Auferstehung gelangt sind, wenn wir uns nach Ostern nicht immer wieder neu von Gott reiten lassen wollen, weil wir einfach nur frei sein wollen, dann merken wir vielleicht gar nicht mehr, wie schnell wir schon wieder vom Teufel geritten werden. Darüber will Gott uns natürlich nicht im Ungewissen lassen. Und darum erklärt er uns diese Zusammenhänge immer wieder in seinem Wort. Und das bedeutet eben in dieser Römerstelle, dem Bild der Lehre von Herzen gehorsam zu werden. Die Lehre, um die es hier in Römer 6, Vers 17 geht, ist natürlich die Lehre von der Erlösung, die Lehre von Kreuz und Auferstehung, die Lehre von der Gnade. Und diese Lehre ist im Herzen Gottes zu Hause. Und deswegen geht es beim Gehorsam darum, dass wir Gott ganz einfach in unserem Herzen zuhören, dass wir eine Verbindung herstellen von unserem Herzen zu seinem Herzen. Und ein Bild von dieser Lehre hat Gott auf der Erde durch seinen Sohn Jesus aufgerichtet. Es soll in diesem dritten Schritt dazu kommen, dass das Verständnis von Gottes Liebe am Kreuz in unsere Herzen eindringt, damit wir eingebildet sind. Und zwar im besten Sinne des Wortes eingebildet, nämlich dass wir Gottes Gnade immer vor Augen haben, was ja zum heutigen Sonntag Okuli gut passt. Der vierte Schritt schließlich ist das Ziel. Unsere Identität in unserem Schöpfer gefunden zu haben, die Wiederherstellung unserer durch die Sünde zerstörten Gottebenbildlichkeit. Römer 7, Vers 22, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Und dazu wird es tatsächlich einmal kommen. Es wird in uns drin sein. Noch ist das nicht so. Und wir reiben uns immer wieder an Gottes Gesetz. Haben Angst, zu kurz zu kommen, sehen die Gottlosen an uns vorüberziehen. So in den Psalmen kann man ja auch ganz viel darüber lesen. Aber wenn wir den ganzen Weg zur Auferstehung gegangen sind, wenn wir von der Entfremdung zur Identität gelangt sind, dann wird es tatsächlich so sein, dass wir auch innerlich Wohlgefallen am Gesetz Gottes haben. Wir wollen dann von ganzem Herzen so leben, wie er es für richtig hält. So, das hat Gott schon vor langer Zeit durch den Propheten Hesekiel angekündigt. Und deswegen haben wir diesen Gottesdienst auch mit dieser Bibelstelle begonnen. Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich, sagt Gott, ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist Gottes Ziel. Der vierte Schritt, dass sich etwas in uns wirklich verändert hat und dass wir identisch geworden sind als Gottes Ebenbilder. Und dann brauchen wir das nicht mehr bewusst aufzusetzen, das Christenlächeln. Nein, sondern es ist so wie beim Fahrradfahren, man denkt gar nicht mehr darüber nach, weil es einem in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist dann einfach so. Und das ist es schließlich, ein Aspekt von dem, was das Kreuz in der Kraft der Auferstehung in unserem Leben anrichten soll. Unsere ganze Art zu denken, Dinge zu begreifen, zu bewerten, unsere Wertmaßstäbe, unsere Maßstäbe für Wahrheit und Glaubwürdigkeit, unsere Ziele, unsere Absichten und Motive, unser Gottesverständnis, die Art und Weise, wie wir andere Menschen sehen, wie wir auf verschiedene Lebensumstände reagieren und auch unser Selbstbild und wie wir über unseren Sinn des Lebens denken. All das wird durch die Begegnung mit der Liebe Gottes am Kreuz total verändert. Dass Jesus stellvertretend für uns am Kreuz starb, das lässt uns nicht länger Fremde sein. Wir sind damit zu etwas Besonderem geworden. Nicht im Sinne von Erfolg, sondern im Sinne des Geliebtseins. Ich habe in diesem Zusammenhang etwas Interessantes über Elvis Presley gelesen. Elvis Presley war der erste weltweite Rockstar der Geschichte. Er verkaufte 25 Millionen Alben, er spielte in 33 Filmen mit, er hatte circa 1 Milliarde Fans. Seine Musik und seine Person sind heute noch lebendig. Er hatte auf all seinen Tourneen immer einen persönlichen Pastor dabei. Er hat all seine Grammys für seine Gospel-Lieder gewonnen und nicht für seine anderen Lieder. Aber er starb mit 42 Jahren an Übergewicht und einer Überdosis Tabletten. Und seine Frau Priscilla Presley sagt in einem Interview etwas sehr Interessantes. Sie sagt, Elvis fand nie eine Antwort darauf, wer er eigentlich war und was seine wirkliche Berufung im Leben war. Wofür es sich für ihn zu leben lohnte, blieb ihm unbekannt und unerfüllt. Ihm fehlte jegliche Lebensperspektive. Und ich denke, das ist doch auch etwas, das man ganz praktisch immer wieder an sich selbst auch beobachten kann. Jesus hat deinem Leben einen Sinn gegeben, indem er deine Schuld auf sich nahm. Das Leben hat nun einen Sinn, es hat eine Richtung. Wir wissen, wo wir hingehen, nämlich nach Hause, dem liebenden Vater entgegen. Und das ist es, was wir jedem einzelnen Menschen wünschen. Das ist es, was wir vor uns hertragen und was wir den Menschen in all unseren Äußerungen und Predigten und Zeugnissen erzählen wollen. Es geht nach Hause, dem liebenden Vater entgegen, und wir haben einen Weg gefunden. Die Leute können sich da über das Christen, die können ja gerne über das Christentum lachen, sie können darüber lästern, sie können sich lustig machen, aber es funktioniert. Jesus verändert Leben durch die Konfrontation mit der Wahrheit der Bibelstelle Jesaja 53, Vers 6. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Jesus verändert Leben durch die Reparatur unseres inneren Kompasses und die Ausrichtung unseres Lebens auf ein Ziel, dass wir nämlich von den Sünden befreit und durch seine Wunden geheilt, der Gerechtigkeit leben. Jesus verändert Leben durch die Einbildung seiner Liebe am Kreuz. Römer 6, Vers 17. Gott sei Dank, früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von ganzem Herzen dem Bild der Lehre, dem ihr anvertraut worden seid. Und Jesus verändert schließlich Leben durch die Wiederherstellung unserer durch die Sünde zerstörten Gott-Ebenbildlichkeit, sodass wir tatsächlich eine authentische Lust bekommen, auf Gottes Wegen zu gehen und nach Gottes Geboten zu leben. Das war's, was ich euch heute gerne in dieser Etappe des Weges auf dem Weg zur Auferstehung sagen wollte. Amen.